Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Herzlich willkommen beim Pottwart. Wir sind draußen bei Tite im Garten und da steht ein Fußballtor, wie sich das gehört. Und wir begrüßen euch zum Pottwart aus dem Stadion in Limmer.
Kesselarena.
Aus der Kesselarena, genau. Wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, wie die neuen Spieler, die 96 ja überraschenderweise jetzt schon verpflichtet hat, ausgesprochen werden. Und Tite hat sich da mal schlau gemacht, ne?
Ja, wir begrüßen Jacek Nankam. Ja, Stürmer, Eintracht Frankfurt ausgeliehen, leider ohne Kaufoption, aber das war ja bei den Frankfurtern ähnlich bei Antonio Foti auch. Mal gucken, ob er besser einschlägt. Ja. Also ist ein schneller, dynamischer Stürmer, irgendwie war letzte Saison Bundesliga hat er gespielt bei Mainz, ist nicht oft zum Einsatz gekommen und nimmt jetzt einen neuen Einlauf.
Einen neuen Einlauf?
Einen neuen Einlauf. Kriegt jetzt einen Einlauf bei Stefan Leite. Er nimmt einen neuen Anlauf.
Ja.
Ja, sag mal so schön.
Und jetzt haben wir zwei Spieler, die mit der für uns ungewöhnlichen Buchstabenkombination N und noch ein Konsonant anfangen, nämlich Ndikom und Nankam.
Ja.
Und der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Ndikom das D ausgesprochen wird und bei Nankam offensichtlich das G stumm bleibt. Ne?
Ja, ich müsste den Monty mal fragen, ob das auch wirklich so ist. Vielleicht heißt er ja auch einfach Nikom.
Das müssen wir rausfinden, wirklich. Das
klären wir bis zum nächsten Mal, oder?
Genau. Ja. Wir müssen zur Not den Stadionsprecher fragen oder den selber. Der muss das ja auch dauernd sagen, wenn der die ganzen Tore schießt in der nächsten Saison. Genau. Tut er doch, oder?
Macht er ganz bestimmt.
Ja.
So wie in Mainz, ne?
Ja. Und dann haben wir noch einen Koreaner.
Yunju Lee. Auf den bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, zumindest was so diese Vorgeschichte angeht. Scheint er mir ein Spieler zu sein, der uns, wie sagt man so schön, sofort weiterhelfen kann.
Ja.
Also FC Bayern, ne? Ausgeliehen an WM Wiesbaden, ist mir auch aufgefallen. Ja. Damals hat er, glaube ich, sogar ein Tor gegen uns geschossen, kann das sein?
Das kann gut sein.
Ja, gut, viel auf bei den Wiesbadenern, weil er wegen der Körpergröße alleine schon und der nicht vorhandenen Körperlänge.
Ja.
Die Wiesbadener eigentlich eher mit Ochsen in der zweiten Liga unterwegs waren.
Ja, und er kam ja Abwehr, ne? Die Abwehr war lang bei denen.
Die Abwehr war sehr lang, der Stürmer auch. Was bei ihm vor allem auffällt oder aufgefallen ist, ist diese enorm schnellen Füße, sag ich mal. Also du kommst da kaum mit dem Auge hinterher, so schnell wie der trippelt und dribbelt. Sehr, sehr ballsicher, tolles Dribbling, tolle Richtungswechsel, sehr dynamisch Richtung Tor unterwegs. Das war bei Louis Schaub ja immer so ein bisschen das Problem, dass er immer so zur Seite ausgewichen ist, mal links, mal rechts, hat quasi den Toni Kroos auf der Zehnerposition gespielt oder versucht zu spielen. Und bei dem Ballet ist es tatsächlich so, dass der sehr zielstrebig Richtung Tor unterwegs ist.
Wir haben tatsächlich jetzt demnach ein paar Spieler, die im 1:1 sich behaupten können. Also die auf den Gegner draufgehen direkt mit dem Ball. Hatten wir lange nicht. Jetzt hätten wir solche Spieler, denn Monty Ndikom ist ja auch einer, der das
ja, tatsächlich
sucht,
auch.
Ne?
Ja, der ist ein bisschen sehr zweikampfverliebt, 1 gegen 1. Der sucht das geradezu. Mhm. Das wird er sich wahrscheinlich noch abgewöhnen müssen. Er bräuchte mehr Zug zum Tor. Verwickelt sich da manchmal in Zweikämpfe. Naja, aber Nikam ist tatsächlich eher jetzt nicht so ein 1-gegen-1 Spieler im Dribbling, sondern der legt den Ball vorbei, rennt hinterher, so in etwa. Ne? Mhm. Also ein bisschen Maxi-Bayer-mäßig. Mhm. Auf den bin ich wirklich, wirklich gespannt. Also ich bin auf alle gespannt, aber auf Nikam.
Allein schon beruflich, ne? Allein schon beruflich bist du ja auf alle gespannt,
die neu kommen. Ja, ich habe ja ansatzweise was mit den Neuzugängen und 96 so zu tun.
Hat man gehört,
ich sehe die häufiger mal. Mhm. Ja. Gucke ich mir an, auf jeden Fall.
Ja, apropos, du hast gerade das Stichwort genannt, kurzer Exkurs. Es ist ja Montag, gestern Abend, aus unserer Sicht jetzt von hier, wo wir aufnehmen, haben zwei Hannoveraner nicht ganz unentscheidend Anteil gehabt am dann doch glücklichen 1:1 gegen die Schweiz.
Fülle.
Genau, Maxi Bayer eingewechselt, auch ordentlich rumgewirbelt und dann Fülle macht so, wie er es am besten kann, wie es auch kein anderer kann. Kopfballtor zum 1:1, das war schon cool, oder?
Ja, es ist so, ich finde es interessant, dass Nagelsmann es immer sehr spannend macht, also Fülle immer erst dann bringt, wenn es fast schon zu spät scheint und dann tatsächlich Fülle am Ende einfach nochmal liefert. Das ist schon ein ganz großer Sport, wie ich finde. Also,
immer auch.
Der ist, was das angeht, so unglaublich stabil mittlerweile. Also der hat sich die Zeit nach 96, bei 96 auch schon, also er hat sich unfassbar entwickelt, finde ich.
Ja, ich habe tatsächlich eine Trainingsform gestern auch nach ihm benannt. Also wir hatten Sommercamp in Limmer.
Wie Kopfball oder was?
Nee, eben nicht. Also das ist eben nicht. Also klar, man kann natürlich einen Kopfballrundlauf machen und ihn Füllkrug nennen, aber die nenne ich dann immer Harry Kane. So. Aber bei Füllkrug, das hieß First Touch Füllkrug. Und dann habe ich die Geschichte erzählt, da waren Kinder so im Alter von 6, 7 bis 13. Und habe denen nochmal die Geschichte von Füllkrug erzählt, wie er zu Hannover 96 kam, vorher Werder Bremen, vorher Rickling und so weiter. Einige Kinder wussten das tatsächlich auch alles. Und aber ich habe dann noch gesagt, so, ich erinnere mich halt bei Hannover 96, André Breitenreiter hat immer mit ihm den ersten Kontakt gemacht. Wirklich jedes Mal nach dem Training nochmal extra Training für Füllkrug, erster Kontakt, weil ihm wirklich der Ball ab und zu richtig weit weggesprungen ist. Und jetzt hat er den ersten Kontakt, das hat er in Dortmund in der Champions League ja zweimal auch gezeigt, der, also perfekter kannst du ihn nicht machen, erster Kontakt Richtung Tor und direkt danach der Schuss und Tor. Und so habe ich die Trainingsform dann eben aufgebaut. Genau, da ging es um den ersten Kontakt. Und ich finde, Füllkrug, von der Entwicklung her, der ist wirklich, also man kann ja bei der EM mal gucken, also die Franzosen haben auch gerade ein Problem vorne drin und Harry Kane ist ja jetzt auch nicht, überragt ja jetzt auch nicht, Lewandowski war verletzt und so weiter. Ich halte Füllkrug tatsächlich für den komplettesten Neuner bei dieser Europameisterschaft.
Du, das ist jetzt aber mal eine ganz heftige Ansage hier. Ne?
Ja, ja, also das ist, der spielt ja keine 90 Minuten. Aber dadurch, dass du Füllkrug in der Mannschaft hast, das hatten wir im Vorgespräch eben auch schon, gleichzeitig wird Raum eingewechselt, der halt für Flanken zuständig ist, halt auch von der linken Schiene und der macht die Flanke, Füllkrug macht das Tor und so. Also, Nagelsmann hat einfach zwei Mannschaften. Also er hat einfach zwei Mannschaften, die auf eine völlig unterschiedliche Art Fußball spielen können. Die einen kommen eher dann über Tempo oder über Wucht, wie bei Füllkrug, und die anderen eher mit der Feinklinge. Und das ist die Mannschaft, die immer anfängt und natürlich auch ab und zu mal Probleme hat, wie gegen die Schweiz. Und dann kannst du einfach eine neue Mannschaft aufstellen. So, und das ist
ein überragender Vorteil. Ja, so traumhaft. Ist doch ein Traum für jeden Trainer, oder?
Ja, es ist aber, ist ein Traum für jeden Trainer, aber ist natürlich schwierig, dann quasi so zwei Spielstile zu haben, zwei Spielideen zu haben. Also normalerweise hält sich an einer Spielidee fest und dann hast du da zwei und implementierst das tatsächlich in die Mannschaft und das funktioniert so in der Konstellation wirklich gut. Also bei aller Kritik an diesem 1-1 gegen die Schweiz, aber ja, das war schon gut.
Ich bin gestern durch die Stadt gegangen.
Ja, du erzähltest es bereits, ja.
Ja, genau. Eine einzige Fahne auf dem Auto habe ich gesehen. Also von der Euphorie, die da so beschworen wird und auch jetzt gerade wieder las ich, dass die Euphorie irgendwie ganz, ganz großartig sei und dass Füllkrug sie jetzt ausgelöst hat, die Euphorie. Ich krieg da nichts von mit ihr.
Bist du spazieren gegangen von 21 Uhr bis 23 Uhr?
Nee, nachmittags. Ein Fähnchen, keine Euphorie.
Ja, die waren alle schon beim Public Viewing, mein Freund.
Nee, ich bin am Raschplatz lang gelaufen.
Hm. Ja, da war ja auch nicht viel los.
Etwas, etwas trauriger Anblick, möchte ich sagen, ja.
Ja.
Also vorm Spiel, nicht während des Spiels, sondern vorm Spiel. Ich weiß nicht, bei mir hält sich es auch noch stark in Grenzen. Wie ist es bei euch?
Es ist ja, also ich glaube, das geht uns deshalb so, weil wir dieses 2006 noch irgendwie in Bildern im Kopf haben und das war ja...
Ich habe Katar noch im Kopf.
Das ist, ja, aber im Vergleich zu Katar ist ja das ja...
Ich habe eine Tablette schöner, dabei.
Was wir hier machen.
Kriegst du dann weg?
Katar mit Tabletten. Ja, also dieses 2006er Sommermärchen, das kam ja damals überraschend für alle und alle sind so reingerutscht in diese Euphorie und das Tor von Neville und auf einmal ging das dann ab. Jeder hatte Fähnchen auf dem Auto, an jeder Dönerbude, Deutschland fahren mehr und es ist immer schwierig, es wurde auch in der Berichterstattung, also jetzt gerade im Fernsehen, wurde das doch schon sehr aufgewärmt und es wurde auch schon sehr versucht, sehr bemüht, ja, jetzt kriegen wir wieder diese Sommermärchen-Euphorie und so, du kannst dieses Ding nicht aufwärmen, das schmeckt nicht.
Nee,
also
genau.
Du musst es ganz einfach, ich glaube, also ich freue mich darüber, dass die Nationalmannschaft wirklich einen Kader hat, der vielseitig ist, tolle Fußballer hat, wirklich super Szenen zum Teil, auch wenn mal so ein Spiel nicht ganz hundertprozentig gelingt, aber das sind Typen, das sind Charaktere, da geht was, das macht sportlich, ist das richtig gut.
Du musst mal sagen, zum Zugucken, die haben ja einfach auch nochmal die doppelte Menge Minimum an Kameras dort in so einem EM-Stadion, als wenn 96 gegen Elversberg spielt. Ja, genau. Ne? Also das ist schon mal noch eine ganz andere Nummer. Die fahren da noch ganz andere. Natürlich hast du schöne Bilder. Du siehst irgendwie gefühlt alles 18 Mal in Superzeitlupe. Du hast Kameras auf, 6 Kameras auf dem Publikum, du hast 3 Kameras auf den Trainerbänken, du hast 20 Kameras auf dem Spielfeld, du hast so irgendwelche komischen Kameras, die so über dem Feld, was ich eine ganz interessante Perspektive finde.
Ja, aber wirklich, das ist mir auch too much. Gestern war der Rüdiger, lag da auf dem Boden, auf einmal blub, eine Ober an sich, hab gedacht, welche Drohne wurde denn da
das
jetzt?
Das war nicht cool. Ja, das ist so praktisch so Operation, die kann in ihn rein wahrscheinlich, ne? Die Kamera,
die zoomt hätte gleich in seine Oberschenkelverletzung analysieren
können. Ja, genau.
Also auch MRT gleich mit drin.
Genau.
Aber das ist mir too much. Ehrlich, ich schaue mir dieses Spiel, also so ein Spiel schaue ich mir lieber in der Totalen an, vielleicht ab und zu mal eine Wiederholung und so weiter, das reicht mir komplett.
Ich meine, du siehst ja normalerweise Spiele mit genau einem Blick, und zwar deinem eigenen, ne?
Aber nur mit meinem eigenen,
ja, ja.
Aber ich sehe Spielzüge, die es gar nicht gegeben hat.
Ja, genau.
Ja, dann schreibst du darüber, ne?
Genau.
Genau. Ich finde schon faszinierend. Die Aufbereitung ist schon irgendwie geil. Aber wie gesagt, so einen richtigen emotionalen Kick zu dieser EM habe ich noch nicht. Wie geht's dir?
Ja, ist dann tatsächlich so. Ich glaube, es hängt dann, ja, wie zu erwarten, davon ab, wie weit die deutsche Mannschaft am Ende kommt. Wenn sie jetzt über das Achtelfinale hinauskommt, glaube ich, dann wird's nochmal so einen Schub geben. Zumal, wenn das Wetter, wie es aussieht, ne, sich nochmal verbessert. Das heißt, du hast die Fanmeilen dann voll. Es wird ja angeboten. Es wird ja teilweise auch zumindest in Hannover, wie ich das sehe, angenommen. Also am Waterloo-Platz, glaube ich, ist dann schon was los. Ja. Ne, das laufen ja nicht alle zum Raschplatz wie du, ne, und gucken sich das an, was man eigentlich aus Frankfurt erwartet hätte, was da wirklich ist. Ne? Also ich glaube, da ist dann schon was, aber wie Tito auch schon sagte, du kannst so ein Ding wie 2006, da spielte ganz viel eine Rolle, dass wir eigentlich gar nichts geglaubt haben, und dann kam doch eine ganze Menge, und am Ende war man so sehr froh über die Art, wie wir uns präsentiert haben. Wir waren ja stolz. Ne? Also 2006 war man stolz, dass man sich als Gastgeber hier so präsentieren konnte. Alle gesagt haben, Mensch, super hier bei euch, ihr seid ja ganz anders, also ihr seid ja freundlich. Ja. Ne? Hätten wir gar nicht erwartet. So, das spielte da so ein bisschen rein, und die Grundstimmung in diesem Jahr ist oder in dieser Zeit auch, ist ein bisschen negativer, pessimistischer. Das hat ein bisschen was mit dem Krieg im Osten zu tun, auch mit der politischen Stimmung gerade hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz, glaube ich, die Spiele als solche und in den Städten, da ist schon was, aber es ist ja nicht vergleichbar mit 2006. Das sollte man doch gar nicht versuchen.
Man muss natürlich auch sagen, 2006 in Hannover, wir waren Spielort, da ist das natürlich nochmal ganz anders, da gibt man sich mit Fanmeilen und so einem Kram noch ganz anders Mühe. Warst du da schon in Hannover so gerade?
Nee,
gerade nicht,
noch,
ne?
Nee, ich habe tatsächlich in Köln gearbeitet, bei einer Sportzeitung, und habe da die WM quasi in das Blatt gehoben. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, es handelt sich ja auch nicht um eine Weltmeisterschaft. Ne? Das heißt, dieses Bunte, ich meine, klar, Europa ist auch bunt, aber eben vielleicht nicht so bunt wie Südamerika oder Afrika oder Asien oder wie auch immer.
Ja.
Wenn alles zusammenkommt, dann hast du immer noch eine ganz andere. Also Angola in Hannover soll super gewesen sein.
Zaire. Super. Ja. Also, das war klasse. Die erste afrikanische Mannschaft, die es dann zu einer WM geschafft hat damals.
Ja. Und ich finde schon, man merkt halt dann schon, also gerade bei der türkischen Nationalmannschaft in Basinghausen, die lösen hier dann auch schon was aus. Also das ist ja schon, das hat schon so eine Fanwucht, was die hier reinbringen.
Absolut.
Ja. Und auch bei den Polen war viel los, als sie das öffentliche Training gemacht haben. Da waren 1.500 Menschen oder so, und das war total piesig und freundlich und alles schön. Ja. Aber es ist eben keine WM. Ne? Und das ist auch ein Unterschied.
Drehen wir doch die Kurve nochmal wieder zurück zu 96. Stimmt es tatsächlich, Markus Mann hat ja sowas angedeutet, dass eventuell der Ausgang der EM und was da so alles passiert, mit sozusagen achtfacher Verzögerung, sich irgendwie doch auf 96 auswirken könnte auf dem Transfermarkt, weil natürlich bieten sich jetzt Spieler an, die werden weggekauft, dafür müssen andere dann weichen und wieder weichen und wieder weichen.
Genau so ist das, glaube ich. Es ist so, denn was du jetzt da oben quasi in diesem Spitzenbereich siehst, was da an Verpflichtungen stattfinden wird, an Wechseln passieren wird, tröppelt dann so langsam, wie das Geld halt, ne, das von oben nach unten so durchtröpfelt irgendwann, wird es bei uns ankommen. Vielleicht noch nicht mal diese Saison, sondern erst in der nächsten Spielzeit, kann durchaus sein. Ich glaube, dass die Verpflichtungen, die es hier in Hannover dann geben wird, da kommen ja noch 2 bis 3, vielleicht sogar 4, die sind, glaube ich, alle schon auf dem Weg. Da wird er jetzt nichts mehr angestoßen sein oder werden. Aber nächste Saison, warum nicht? Klar. Mhm. Gerade wenn es für Hannover gut, / besser weitergeht als in der vergangenen Saison, also wenn es tatsächlich für einen Platz unter den ersten drei reichen wird, dann glaube ich schon, dass da was passieren wird. Und vielleicht sieht man auch den einen oder anderen EM-Teilnehmer von heute im nächsten Jahr wieder bei uns.
Realistischerweise wäre das dann ja so, dass hier ein Platzmacher herkommt, der für einen Platzmacher Platz machen muss und so weiter, ja, genau, bevor dann irgendwann oben ein EM-Spieler tatsächlich ankommt und dann purzelt das dominomäßig so nach in die zweite Liga. Das,
genau, und der Domino-Effekt, der ist ja jetzt ganz konkret zu sehen auch. Also wenn Waldemar Anton, was ja offensichtlich feststeht, zu Borussia Dortmund wechselt, dann ist Hannover 96 finanziell an diesem Transfer beteiligt. Das heißt, bekommt ungefähr 1,8 Millionen oder so. Wann, wie, ob in dieser Saison, ob in Chargen, das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Aber 96 bekommt Geld und will das ausnahmsweise mal investieren in neue Spieler. So.
Und 1,8 Millionen ist mittlerweile, also wir hatten ja mal Zeiten, da war 1,8 Millionen nicht so viel. Na, mittlerweile ist 1,8 Millionen richtig viel Geld.
Die zweite Liga auch vor allem. Und du hast dadurch natürlich eine Möglichkeit, einen Transfer, sagen wir mal so Kategorie Amindo Sieb oder Ole Pohlmann von Borussia Dortmund, solche Transfers dann auch wirklich zu machen. Mhm. Also Pohlmann wird auf jeden Fall Dortmund verlassen, da bin ich mir sicher. Mhm. Jetzt nur die Frage, wohin? Bleibt er in der Bundesliga? 96 ist da seit einiger Zeit dran. Und wenn du das Geld dann hast, dann kannst du dir den auch leisten.
Ja.
Da ist da wirklich ein stabilen Mittelfeldspieler da.
Ja, oder wir kaufen uns die gesamte georgische Nationalmannschaft. Das sind super Typen.
Die sind auch stabil unterwegs,
muss ich sagen. Ja, Jokobiaschwili.
Also wie heißen sie? Tobias Willi, ne? Das war. Der Torwart ist gut.
Das ist jetzt eine Ansage.
Der Torwart von.
Du suchst einen Nachfolger.
Nee, der Torwart von Georgien ist, glaube ich, in die Elf des zweiten Spieltags gewählt worden. Ich habe ein bisschen was von dem gesehen. Hammer. Also, guter Mann.
Ja, gut, da hätte ich jetzt Donnarumma gesehen, aber okay. Hm? Da hätte ich jetzt den italienischen Torwart eher gesehen.
Aber ja, da reichen aber die 1,8 Millionen nicht.
Nee, da reichen die nicht. Nee, aber willst jetzt einen georgischen Torwart kaufen?
Ich will überhaupt keinen georgischen Torwart kaufen, aber das wäre einer, wo ich sagen würde, den kriegst du nicht für 1,8 Millionen. Da musst du mehr drauflegen bei.
Nein, also es wird keine unmittelbaren Wechsel, glaube ich, nicht von der Europameisterschaft direkt zu 96 geben, sondern es ist eher dieser Domino-Effekt. Da wird hier was frei, da wird da was aufgefüllt, dann muss der wieder irgendwie weg und sitzt auf der Bank, wie auch immer. Also wie gesagt, Waldemar Anton ist ein gutes Beispiel, wie das von Hannover weg, wieder zu Hannover zurückkehrt. Und genau, und ansonsten hast du auch nicht so viel Druck, weil du hast, ja, ich habe jetzt gerade beim Deutschen Fußballbund mal eine Anfrage gestellt, ob es ein Ranking gibt von Profiklubs, wie die sich entwickelt haben, anhand der Jugendnationalspieler, die sie haben. Also wie hat sich Hannover 96 da in den letzten Jahren entwickelt? Und vom Gefühl her ist es so, dass fast in jeder U-Mannschaft ein Spieler von Hannover 96 dabei ist. Mhm. Das habe ich jetzt gerade vorgestern hatten wir Besuch vom Niedersächsischen Fußballverband in Limmer. Wir haben halt Geld bekommen für Charles Herrmann, U17-Weltmeister, U17-Europameister, Tor des Monats und so weiter. Der hat in Limmer 6 Jahre gespielt und da gibt es dann 3.200 Euro vom DFB und dann gab es dann auch so eine Liste, welche Spieler aus Hannover spielen denn jetzt gerade und die bei 96 auch mal waren.
Ja.
Spielen denn jetzt in irgendwelchen U-Nationalmannschaften. Mhm. Ist aus Fortuna Sachsenross einer dabei, Bemmerode war ja in den Klüvers dabei, dann SG 74, da ist ein Schalker-Spieler, der in der U17-Nationalmannschaft oder U19 spielt, wie auch immer. Es sind auch wieder eine ganze Menge hannöversche Spieler, die in den ganzen Jugendnationalmannschaften landen. Und auch in der Akademie jetzt bei 96 sind noch ein paar. Mhm. Ne? Und das wächst ja alles nach. Also es ist jetzt nicht mehr so, in der Ära Schlaudraff war es halt so, als er Manager war, hat er geguckt, so welche Spieler sind zu haben, die mal deutsche U-Nationalmannschaft gespielt haben. Und da musste er überall hingucken, nur nicht nach Hannover. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Da rutscht was nach. In der Akademie sind wirklich gute Jungs unterwegs. Mhm. Und der Bruder von Charles Herrmann spielt übrigens auch noch bei 96. Brooklyn heißt der. Mhm. Auch ein guter Spieler. Also ja, also ich glaube, wenn du jetzt die Kaderplanung stabil machst, also eben Richtung Aufstieg. Nächstes Jahr haben wir ja gesagt, wir steigen auf. Mhm. Ne, haben wir entschieden, oder?
Natürlich.
Ja. Das ist so beschlossen.
Genau. Und dann hast du dann irgendwann so Richtung Bundesliga, hast du dann wirklich ganz viele Spieler, die nachkommen, wo du auch mal dann mitmischen kannst in diesem Konzert der Transfers mit jungen Spielern oder eben jungen Spieler, die sich da mal durchsetzen und vielleicht Nationalspieler werden. Ja. Wie Bayer, wie Füllkrug und so weiter.
Ja. Das ist sehr spannend. 96 ist im Training wieder. Also die haben das Training wieder aufgenommen. Nach und nach werden dann ein paar Leute dazukommen. Wie viele Leute kommen noch? Also 3 sind ja jetzt verpflichtet. Wie viele kommen noch dazu? Jetzt mal von den Leuten, die aus dem eigenen Kader hochrücken, abgesehen.
Ja, ich rechne mal mit 2 bis 3. Also 2 bis 3 Spieler der Kategorie helfen sofort. Mhm. Brauchst du auch, weil Schaub ist weg, Max Besuschkow trainiert jetzt bei U23, wird auch keine Rolle mehr spielen. Mhm. Wer hat uns auch verlassen? Teuchert. Position ist jetzt besetzt.
Ja.
So, du hast mit Brooklyn Lezé hast du nur einen Linksverteidiger nominell, also der Rechtsfuß, dem kann er natürlich spielen, aber halte ich für nicht gut, ehrlich gesagt. Da brauchst du noch jemanden und auf jeden Fall fürs Mittelfeld eben Ole Pohlmann-Kategorie, wie auch immer. Das wäre schon ganz cool, wenn so einer noch käme.
Und die Frage wäre ja, ob ein Abwehrspieler noch 96 verlässt.
Phil Neumann meinst du jetzt?
Phil Neumann, was ist mit Bright R&B?
Nein, also R&B wird bleiben,
okay.
Ganz sicher.
Ja.
Bei Neumann ist es eben so, hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, da hängt es halt davon ab, welcher Bundesligist will ihn.
Ja.
Und ist es für Neumann nicht nur eine Möglichkeit, sagen wir mal jetzt, Waldemar Anton geht nach Dortmund und Stuttgart holt Neumann.
Mhm.
So, also ist ja Neumann natürlich kein Ersatz für Anton, weil Anton natürlich also von seiner Leistungsfähigkeit mittlerweile wirklich weit drüber ist.
Mhm. Ne?
Und dann muss Neumann sich überlegen, setze ich mich irgendwo in der Bundesliga auf die Bank oder sehe ich die Chance von vorne an zu spielen? Ja, muss man halt mal sehen. Also das ist ein ganz normaler Prozess. Also da würde ich mich jetzt auch nicht festlegen, ob der bleibt oder geht. Er will nicht weg, also so ist jetzt nicht, aber er wird gehen, wenn er den Schritt machen kann.
Absoluter Härtetest jetzt am Wochenende erstmal gegen Hemming und Ramling.
Oh, das wird natürlich eine harte Nummer, eine heiße Nummer, genau.
Da kriegt 96 mal die Grenzen aufgezeigt, würde ich sagen, oder?
Wie jedes Jahr eigentlich.
Ja. Ja. Grenzen in Ramlingen sind auch sehr eng gesteckt.
Ja, wollte ich sagen.
Also, die spielen da auf einem Fonino-Feld oder so. Also das Ding ist also wirklich nicht kaum größer als ein Handballplatz. Ja, also ja, das ist Kleinfeldturnier, was sie da machen.
Aber ich hab das selber schon mal gespielt. Da gab es immer so Vorspiele bei diesem Porter-Pokal. Mhm. Und da haben wir nicht vor 96 gespielt, sondern irgendwie vor irgendeinem anderen Porter-Pokalspiel. Da hat so eine Matzak-Mannschaft gegen so eine Altherrentruppe von entweder von Ramlingen oder von Ramlingen irgendwie angetreten. Und das war dann ganz lustig. Ich hab zwei Tore geschossen. Eins mit dem Kopf. Ich das gemacht habe, weiß ich immer noch nicht.
Du bist immer nah am Tor.
Rubesch-mäßig.
Hast du gegen Kuttbecker gespielt oder was?
Ja, weiß ich nicht. Kann gut sein. Aber ich habe irgendwie einen Ball auf den Kopf gekriegt und plötzlich war der drin. Ich habe selber gar nicht gemerkt.
Ja, das ist so wie Fülle. Eigentlich genauso. Ball auf den Kopf und dann
ist er drin. Eigentlich wie so ein großer Namensgeber.
Horst.
Uwe Seeler.
Wir müssen ja uns allmählich, wir drei müssen uns allmählich ja vorbereiten auf das Eisfach. Also es wird ein neues Eisfach geben. Wir warten noch ein bisschen ab, bis die Spieler alle verpflichtet sind.
Ja, wir müssen das muss ich doch konsolidieren, würde
Richtig.
Ich sagen, Uwe.
Genau, aber sagt doch trotzdem jetzt schon mal euren Tipp, und zwar nicht für die neue Saison, soweit wollen wir noch nicht gehen, sondern für die Europameisterschaft. Wer wird Europameister? Stand der Dinge nach dem fast dem dritten Spieltag.
Oh. Willst du zuerst, Bruno?
Du, das ist jetzt...
Da mache ich was anderes.
Es ändert sich ja jetzt gerade in diesem Moment nichts mehr. Wir haben die Spiele gesehen, die wir gesehen haben. Vor dem Turnier hätte jeder wahrscheinlich gesagt, England ist irgendwo ganz weit vorn dabei, weil da wirklich wunderbare Spieler auf dem Platz stehen. Aber die tun sich schwer, aus welchen Gründen auch immer. Kann aber auch sein, dass die sich quasi in den ersten beiden Spielen schwer getan haben und wir uns erst im dritten und die jetzt tatsächlich aufdrehen. Also naja, klar, jeder wird jetzt sagen, Spanien ist da schon weit vorn, wobei die werden wahrscheinlich irgendwann auf uns treffen. Es gibt ja diesen Split, die ersten drei Gruppen, dann die zweiten, die letzten drei Gruppen da. Da ist Holland, obwohl sie mich ehrlicherweise nicht so überzeugt haben, aber die Herrgott, was soll ich sagen? Frankreich hat mich auch nicht überzeugt. Österreich vielleicht.
Du sollst jetzt aber nicht sagen, wer denn nicht überzeugt hat.
Also das ist eine lange Liste von Mannschaften, die mich noch nicht so richtig überzeugt haben.
Drück dich nicht. So,
ja, Tipp. Ja, Gott, also rein von dem, was da möglich ist und ich sag mal so, wer verbreitet am meisten Angst? Spanien, so.
Gut.
Ne? England.
Du willst los, ne? Du hast noch einen Termin, kann das sein?
Ja, ich habe noch einen langen Tag vor mir. Im Auto leider.
Ja.
Ja.
Und du?
Klimaanlage?
Also wirklich England?
Ja, ich habe vorher England gesagt und es gibt für mich jetzt keinen Grund, nicht England zu sagen.
Vielleicht die Spielweise der Engländer?
Die Spielweise bis jetzt ist eine Katastrophe. Ich bin entsetzt. Ich bin wirklich, wirklich entsetzt und da wird man fast sauer, wenn man wirklich Bock hat auf schnellen Fußball, auf geradlinigen Fußball mit vielen Torchancen, vielen Torschüssen, Tore von Harry Kane und so weiter.
Ja.
Und das enttäuscht mich wirklich sehr.
Ist Southgate alt geworden? Spielt er deshalb so einen komischen...
Der spielt ja immer so irgendwie oder lässt immer so spielen. Ich glaube, die Spieler müssen dann irgendwann mal, weiß nicht genau, vielleicht macht er eine Abstimmung in der Kabine, sollen wir heute zu Null spielen? Alle so, ja, machen wir, yeah. Also weiß ich nicht. Also das muss mal, ich glaube schon, dass das nochmal nach vorne losgeht, dass die stärker spielen in den K.O.-Runden, wenn es um was geht. Und wenn die stärkeren Gegner kommen, vor allem, aber bisher ist das enttäuschend. Trotzdem bleibe ich bei England.
Okay, ich sage Österreich. Ja, einen Außenseiter-Typ brauchen wir mit Rangnick.
Außenseiter sind die ja auch 600. gar nicht. Die waren ja das vor dem Turnier, was Belgien immer war.
Geheimfavorit.
Ja. Also Belgien war ja diesmal dann tatsächlich einer der Top-Favoriten. Ne? Man sieht wieder, warum man sich da jedes Jahr täuscht oder alle zwei Jahre täuscht. Aber Österreich ist natürlich ein Geheimfavorit sozusagen, aber auch gar nicht mehr so geheim, weil Ralf Rangnick kann es einfach.
Das stimmt.
Der kann es einfach. Der weiß einfach, worauf es dann, und muss man überlegen, wie lange macht der das alles schon?
Ja.
Dass der, und er ist immer, warum auch immer, ist immer irgendwie so ein bisschen seiner Zeit voraus.
Ja.
Und er weiß immer genau, worauf kommt es jetzt an? Und er gibt tatsächlich die Pace vor, so wird jetzt Fußball gespielt, das ist der erfolgreiche Fußball. Mhm. Und Respekt, finde ich gut.
Ja, fehlt eigentlich nur ein Stürmer bei denen so richtig, ne? Also mit Arnautovic wird's nicht.
Arnautovic ist ein Wahnsinn, dass der überhaupt noch spielt.
Ja.
Verrückt. Also auch Arnautovic, so ein Spieler musste erstmal, man hat ihn ja kennengelernt so ein bisschen, er ist schon eine Diva und ist schon ein bisschen crazy so.
Alles klar, okay, Tite, du musst los und wir sagen bis zur nächsten Woche, mal gucken, was sich bis dahin tut, ob wir noch ein paar Leute verpflichten. Ich meine, wenn du nicht da bist, Tite ist jetzt im Urlaub, wenn du nicht da bist, dann verpflichten ja keinen.
Der ist gar nicht im Urlaub, der fährt nach Bayern.
Die fragen mich immer vorher.
Ohne Titel jemanden verpflichten ist verboten. Nee,
das geht nicht. Kommen wir mal hier vorbei, dann wird nochmal ein Gespräch geführt, gucken, passt das mit Hannover?
Paar Tore auf
der Hand. Ja, genau, dann machen wir hier ein bisschen Torschusstraining.
Ja. Okay.
Ja. Und da ist ja auch, wie ihr seht, ne, kennt ihr ja, der Rebounder, ne?
Ja.
Ja.
Der Pass-Rebounder. Ja, genau. So, ansonsten, Jungs, ihr könnt hier noch ein bisschen kicken. Ich fahre da mal schon mal los nach Düsseldorf.
Machen wir so.
Nett von dir, danke.
Ne, alles klar.
Macht dann bitte die
Terrassentür. Wir schließen dann ab.
Terrassentür und hier links und Wäsche muss auch noch aufgehängt werden.
Machen wir. Überhaupt danke, kein Problem. Jungs. Bruno, machst du.
Mhm.
Bis dann.
Ja.
Tschüss.
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 Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.